Ein Gynäkologe steht vor seiner Patientin und muss sie wegschicken. Nicht, weil er sie nicht versorgen kann, sondern weil das System es ihm faktisch unmöglich macht. Professor Dr. Joachim Volz vom Klinikum Lippstadt hat diese Situation am 15. April 2026 im Gesundheitsausschuss des Bundestags beschrieben. Sichtlich bewegt. Für ihn herrscht ein Versorgungsmangel. Ein Teilaspekt davon ist, dass die Versorgung zufällig und nicht organisiert stattfindet. Der Anlass für sein Plädoyer und auch der Auslöser der Debatte war eine Anhörung zu einem Antrag der Grünen zur Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen. Was dort an diesem Tag zwischen Ärzten, Juristen und kirchlichen Krankenhausträgern debattiert wurde, zeigt, die Einschätzungen dazu, ob in Deutschland Frauen ausreichend versorgt sind, gehen weit auseinander. Auch der Begriff der Versorgung scheint unterschiedlich ausgelegt zu werden. Welche Lager es gibt und ob es am Ende ein klares Fazit zum Stand der Versorgung geben kann, bespreche ich heute mit meiner Kollegin Paulina. Hi.
Hallo Lena.
Paulina, bevor wir in die Anhörung an sich einsteigen, hätte ich gerne eine kurze Einordnung. Von wie vielen Schwangerschaftsabbrüchen reden wir hier eigentlich pro Jahr und in welchem rechtlichen Rahmen finden sie aktuell statt?
Also die aktuellsten Daten, die gesichert sind, sind von 2024 und die sagen, 2024 wurden bundesweit etwa 106.000 Schwangerschaftsabbrüche verzeichnet und zum Vergleich fanden etwa 677.000 Lebendgeburten statt. Es wurde also etwa jede siebte Schwangerschaft abgebrochen. Und von diesen fanden rund 96% im Rahmen der gesetzlichen Beratungsregelung statt. Das bedeutet, sie waren straffrei nach einer Pflichtberatung und in der Regel innerhalb der ersten 12 Wochen nach Empfängnis. Straffrei bedeutet in diesem Kontext übrigens, dass der Eingriff juristisch weiterhin als rechtswidrig gilt. Er ist nur nicht mehr strafbar, wenn die Bedingungen der Beratungsregelung erfüllt sind. So, und dieses juristische Detail hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur. Für Ärzte sind mit dem Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen nämlich erhebliche Hürden verbunden. Wegen der grundsätzlichen Strafbarkeit und Rechtswidrigkeit bestehen hohe Zulassungsanforderungen und gesonderte Verwaltungserfordernisse. Wer Abbrüche anbietet, trägt also ein rechtliches Risiko und viele entscheiden sich halt dagegen.
Okay, genau das ist ja auch der Ausgangspunkt des Falls Volz, den ich eingangs angesprochen habe. Kannst du uns den auch einmal kurz skizzieren?
Ja, Volz ist Gynäkologie-Chefarzt am Klinikum Lippstadt, einem Haus, das nach einer Fusion zwischen einem evangelischen und einem katholischen Träger entstanden ist. Vor der Fusion führte er dort rund 13 Jahre lang Schwangerschaftsabbrüche bei medizinischer Indikation durch. Doch auf Betreiben der katholischen Seite wurde ihm das im Januar 2025 untersagt. Und zwar nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in seiner Privatpraxis. Dagegen hat Volz geklagt. Und im Februar hat das Landesarbeitsgericht Hamm entschieden, das Weisungsrecht des Arbeitgebers gilt nur für den stationären Bereich. In seiner Praxis darf er also weiter versorgen. Ein Teilerfolg. Aber Volz reicht das nicht, er macht weiter und ist bereit, bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen. Sein Argument ist medizinisch klar. Er dürfe laut Klinikleitung auch bei schweren Fehlbildungen, gesundheitlichen Risiken oder nach einer Vergewaltigung nicht eingreifen. Und das nennt er schlicht unterlassene Hilfeleistung.
Und das Klinikum sieht das anders?
Ja, die Klinik betont, sie lasse Patientinnen ja nicht alleine. Es gebe ein Netzwerk, man helfe bei der Suche nach spezialisierten Einrichtungen. Und der Erzbischof von Paderborn hat das Vorgehen auch verteidigt. Kirchliche Häuser hätten ein Werteprofil, das einer pluralen Gesellschaft gut tue, weil andere Häuser eben ein anderes Profil hätten. Und das ist natürlich eine Position, die man ernst nehmen kann. Gleichzeitig zeigt der Fall, was passiert, wenn dieses Werteprofil auf eine Frau trifft, die dringend Hilfe braucht und nicht weiß, wo sie hin soll. Und gleichzeitig auf einen Arzt, der könnte und würde, sie jedoch entgegen seines Gewissens und der medizinischen Indikation wegschicken muss.
Ja, und Volz ist da ja auch kein Einzelfall. Auch andere Kliniken, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, haben Abbrüche nach Übernahmen durch katholische Träger eingeschränkt. Wie groß ist das strukturelle Problem dahinter?
Ja, das ist genau die Frage, die eben in der Bundestagsanhörung kontrovers diskutiert wurde. Die Gynäkologin Mandy Mangler vom Berliner Vivantes Klinikum sagte, die Lage sei regional sehr unterschiedlich, aber viele Gynäkologen und Kliniken böten keine Abbrüche an. Immerhin dürfen Ärzte seit 2022 darüber informieren, ob sie das anbieten, was die Suche etwas erleichtern kann. Dennoch wüssten Frauen im Bedarfsfall oft nicht, wohin sie sich wenden sollten und hätten Sorge, stigmatisiert und weggeschickt zu werden. Daphne Hahn von Pro Familia beschrieb erhebliche Zugangsbarrieren. In Baden-Württemberg etwa müssten Frauen teils 50 Kilometer und mehr fahren, bis sie Hilfe fänden. Und auf der anderen Seite stand Stefanie Wallwiener von der Uniklinik Halle mit einer anderen Einschätzung. Sie sagt, Deutschland verfüge über ein flächendeckendes Netz an ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen. Zwar gäbe es regionale Unterschiede, von einer strukturellen Unterversorgung könne aber grundsätzlich nicht gesprochen werden.
Okay, das finde ich schon krass. Wie kann denn dieselbe Realität so unterschiedlich bewertet werden?
Naja, das liegt an der Datenlage, auf die sich berufen wird. Im Mittelpunkt steht die sogenannte ELSA-Studie, eine bundesweite Untersuchung mit über 4.500 Frauen, gefördert vom Bundesgesundheitsministerium. Einerseits zeigt sie, mehr als 80% der Befragten hatten keine oder keine größeren Schwierigkeiten, eine Einrichtung zu finden. Andererseits dokumentiert dieselbe Studie erhebliche Barrieren bei der Informationssuche, bei den Kosten, bei der Erreichbarkeit ohne Auto. Professor Matthias David von der Charité hat darauf hingewiesen, dass die ELSA-Ergebnisse auf nicht repräsentativen Kollektiven beruhen und deshalb methodisch mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die DGGG, also die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, hat im Juli 25 ergänzend eine geodatenbasierte Analyse veröffentlicht. Das Ergebnis? Der Großteil der weiblichen Bevölkerung erreicht innerhalb von 120 Minuten Pkw-Fahrzeit eine Versorgungseinrichtung. Das würde den 50 Kilometern eher widersprechen und einer Entfernung von über 100 Kilometern und mehr entsprechen. Und gleichzeitig weisen auch die Autoren selbst darauf hin, die Versorgung wird mit diesem Studiendesign wahrscheinlich etwas unterschätzt, weil die Analyse sich auf freiwillige Meldungen von 362 Einrichtungen stützt, während das Statistische Bundesamt über 1000 Meldestellen bundesweit verzeichnet.
Okay, also ist die Datenbasis selbst auch Teil des Problems?
Genau, und auch gar kein allzu kleiner Teil. Denn wer nicht weiß, was wo angeboten wird, kann natürlich auch keine verlässliche Aussage über Lücken machen. Hinzu kommt, räumliche Erreichbarkeit ist nicht alles und ist eng mit dem genauen Standort innerhalb Deutschlands verknüpft. Der Nordosten beispielsweise schneidet grundsätzlich besser ab. Aber auch Terminverfügbarkeit, Methodenwahl, psychologische Begleitung und Kosten, das sind alles Parameter in der Versorgung, die eine immense Rolle spielen. Naja, und dann ist da auch noch die Frage der Ausbildung. Die gynäkologische Facharztausbildung findet ja überwiegend in Kliniken statt. Abbrüche hingegen werden hauptsächlich ambulant durchgeführt. Das führt dazu, dass angehende Fachärzte dem Thema im Studium und der Weiterbildung kaum begegnen, obwohl es formal Teil der Weiterbildungsordnung ist.
Okay, fassen wir kurz zusammen, wo wir stehen. Wie viele Frauen tatsächlich keine ausreichende Versorgung bekommen, lässt sich auf Basis der aktuellen Datenlage nicht verlässlich sagen. Die vorhandenen Zahlen sind unvollständig, die Studie methodisch umstritten. Was sich aber sagen lässt, rechtliche Hürden, konfessionelle Weisungsrechte und Ausbildungslücken sorgen dafür, dass das Angebot kleiner ist, als es sein könnte. Da ist also noch Luft nach oben. Und wer, wie zum Beispiel Volz, versorgen will und kann, stößt dabei an Grenzen, die nicht medizinisch, sondern strukturell ethisch gesetzt sind. Was fordern die verschiedenen politischen, aber auch medizinischen und religiösen Seiten denn konkret?
Also die Grünen wollen, dass Abbrüche fester Bestandteil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung werden und dass das Gewissensrecht nur für einzelne Ärzte gilt und nicht für juristische Personen wie eben ein Klinikträger. Ein grundsätzliches Verbot in einem Haus wäre dann also nicht mehr möglich. Der zur Anhörung eingeladene Deutsche Juristinnenbund fordert, Schwangerschaftsabbrüche als Gesundheitsleistung zu regeln, mit verlässlichen Versorgungs- und Präventionsangeboten statt über strafrechtliche Mittel. Die Strafrechtsprofessorin Liane Wörner von der Universität Konstanz hat außerdem bemängelt, dass die Länder ihrer Pflicht zur Bedarfsplanung nicht nachkommen und gefordert, dass der Bund gesetzlich klarstellt, was diese Pflicht konkret überhaupt bedeutet. Auf der anderen Seite steht die Position der kirchlichen Träger. Eine pauschale Verpflichtung zu Abbrüchen greife ihrer Meinung nach zu kurz, weil der überwiegende Teil der Eingriffe ambulant stattfinde und nur rund 3000 Fälle im Jahr etwa stationär versorgt werden. Die eigentliche Frage sei also nicht die der Krankenhausplanung, sondern die der ambulanten Versorgungsstruktur. Damit haben die das Problem ja dann auch schön weitergeschoben.
Was bleibt denn nach der Anhörung jetzt noch offen?
Leider einiges. Die Rechtsfrage ist ungeklärt. Ob ein Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen künftig als rechtmäßig gelten soll, ist politisch nicht entschieden und mit der aktuellen Regierung wohl auch nicht kurzfristig auf der Agenda. Und auch die Datenfrage bleibt offen. Ohne repräsentative, kontinuierliche Versorgungsforschung wird man weiterhin über dieselben Zahlen streiten. Und strukturell stellt sich die Frage, wer einspringt, wenn immer weniger Ärzte Abbrüche anbieten, sei es jetzt aus rechtlichen, religiösen oder schlicht praktischen Gründen. Was die Anhörung aber gezeigt hat, der Dissens beginnt nicht erst bei der Lösung, er beginnt bei der Beschreibung des Problems.
Ja, und solange Frauen in einer Notlage nicht wissen, wohin sie sich wenden können, egal warum diese Lücke jetzt existiert, ist das letztlich eine Frage der medizinischen Grundversorgung. Danke dir, Paulina.
Sehr gerne.